Es ist gut zu beten. In diesen letzten Zeit in meinem Herzen bewegt sich nur das, was Gottes Vorsatz ist. Und insbesondere das, was er uns gezeigt hat über den Priesterdienst, die wahre Anbetung und natürlich auch über diese Konferenzen und was der Herr machen sollte. Und es ist wirklich wunderbar, den Herrn in seiner Menschlichkeit zu erfahren und besonders in unserem Denksinn. Paulus sagte, wir aber haben den Sinn Christi. Und das ist sehr, sehr wichtig für uns auch, die Menschlichkeit des Herrn zu erfahren in dieser Art und Weise. Lasst diese Gesinnung in euch sein, die auch in Jesus Christus ist. Wie wichtig ist dieser Denksinn? Und in unserer Erfahrung wissen wir, dass unser Denksinn so wichtig ist. Was du beschäftigt oder was dich beschäftigt, fängt zuerst hier an. Und Römer 8 sagt uns, setze deinen Denksinn auf den Geist. Oder in Kolosser 3, denke die Dinge, die droben sind. Das gehört alle zu dieser wunderbaren Menschlichkeit des Herrn. Diesen Denksinn müssen wir haben, damit wir täglich über den ganzen Vorsatz und was der Herr machen möchte, darüber nachdenken und sinnen. Sinnen die Dinge, die droben sind. Und so wunderbar, die wunderbare Menschlichkeit des Herrn auf diese Weise zu erfahren. Und ich möchte diesen wunderbaren Speiseopfer dem Vater bringen. Das brauchen wir alle. Denn oft denken wir über so viele Dinge am Tage. Natürlich, viele von uns haben viele Beschäftigungen, aber das soll keine Entschuldigung sein, sondern das, was Gottes Plan ist, soll immer in unserem Herzen sein. Und das ist zugleich so ein Brandopfer für den Vater. Wir können nicht für den Willen des Vaters da leben, ohne es zu wissen, was er will, ohne nachzudenken, Vater, wie wirst du denn deine Gemeinde bauen? Und besonders über die Wiederkunft des Herrn. Der Herr kommt bald. Natürlich können wir nicht sagen, wann, aber es drängt in unserem Herzen, dass wir nicht denken, es gibt noch so lange Zeit. Und selbst wenn wir nicht wissen, wann, es ist keine Entschuldigung oder auch keine Ausrede zu sagen, ach ja, wir haben noch Zeit. Mit Sicherheit ist die Zeit jetzt sehr kurz. Ich möchte gerne lernen, die Zeit und jede Gelegenheit auszukaufen, damit jeden Tag zählt für den Vorsatz Gottes, für den Willen Gottes auf diese Erde. Ich glaube, unser Herr, als er auf dieser Erde lebte, sicherlich nicht ein Tag geht vorbei, dass er nicht mit dem Vater redete über Gottes Plan und Gottes Vorsatz. Beispiel. Wenn wir denken, dass als er noch 12 Jahre alt war, war er schon gefüllt mit dieser Last des Vaters. Und wie viel mehr, wenn er 20 ist, 25, 30. Und hier sehen wir eine neue Generation hier, die jüngere Generation. Es ist eure Zeit und Gelegenheit jetzt, dem Herrn völlig zu folgen bis hin zum Ziel. So jung sind wir nicht mehr. Aber jetzt bist du dran. Seid ihr dran. Volle Energie. Ihr seid unter so viele Menschen, junge Leute. Und da müsst ihr diese Gelegenheit ausnutzen, noch mehr von dieser Generation zu gewinnen und bete und sage, Vater, hilf mir, benütze mich, hier bin ich, wie Jesaja gesagt hat, hier bin ich, sende mich. Ja. Was sollen wir machen, wenn wir das nicht machen? Also, ich wünsche, dass ich wieder so jung werden kann oder könnte. Aber leider ist es nicht mehr möglich. Aber jetzt, gell, seid ihr da. Ihr müsst das schätzen. Vergeude nicht eure Zeit. Und daher tue nicht Dinge nach euren Vorstellungen, nach eurer eigenen Wahl und das, sondern wissen, was der Wille des Herrn ist. Denn wie Römer 12 sagte, wir müssen wissen, was das gute, wohlgefällige, vollkommene Wille Gottes ist. Man soll nicht nur annehmen, denn die Zeit ist sehr kostbar. Jeden Monat ist kostbar, jede Woche ist kostbar, wo du es verbracht hast und wie du es verbracht hast. Und es gibt sehr viel zu tun. Und warum hat der Herr euch rausgebracht? Wozu? Nicht nur, weil irgendwas unsinnig ist oder weil es nicht mal, dass ihr euch rausgeschmissen habt und naja gut, lob den Herrn. Aber wozu? Warum? Es muss einen positiven Zweck und Plan Gottes geben, für uns voranzugehen. Und da müssen wir wirklich suchen und klar sehen und die Zeit gut ausnutzen. Auskaufen, die Gelegenheit, wie die Schrift sagte, wie Paulus uns ermutigt hat. Kaufet die Zeit aus. Nütze es aus. Und ich hoffe, dass die Geschwister, besonders die Jüngere, dass ihr diesen inneren Anliegen und Drang und so eine Last für den Herrn und für die Sache des Herrn aufnehmen in eurem Herzen. Es ist eine gute Zeit, eine gute Gelegenheit. Und sonst, wie kann der Herr seinen Plan erfüllen? Ich hoffe, viele Menschen heute werden erkennen, was Gott machen möchte. Aber mindestens hier wissen wir, was der Herr will. Und was nützt es, wenn wir nur wissen und auch nicht danach handeln und sagen, Herr, jetzt, wie können wir ökonomisch und auf der besten Weg und Weise die Zeit ausnutzen, für Gottes Wille auszubenutzen, zu gewinnen, Menschen, gute Menschen zu gewinnen. Treue Männer, treue junge Geschwister aus der Welt oder aus Babylon, ja, wir müssen beten, Herr, hole sie heraus. Amen. Ja, möge der Herr uns helfen. Es ist schon eine Last. Der Herr zeigt uns viel, nicht nur für uns, sondern damit der Herr noch mehr Menschen da zu uns bringen kann, dass sein Wille dann geschehen kann. Dann lass uns das doch ernsthaft aufnehmen, diese Last. Es ist nicht nur für uns, der Herr möchte noch mehr gewinnen. Amen. Sicherlich. Alle die, die schon lange dabei waren, sie wollen nicht. Das kann man auch nichts machen. Das ist ihre Wahl. Das ist okay. Ja, 40 Jahre lang, das reichte schon. Da können sie bleiben, dort, wo sie wollen. Aber wir müssen vorangehen. Ja. Und nach wie vor, wir müssen beten, dass der Herr in ganz Europa jetzt neue Menschen gewinnen. Verschwende nicht die Zeit. Das ist so schwierig, die Leute zu wenden. Es ist vorbei. Der Zug ist abgefahren. Damals hat der Herr auch alles getan, um das Volk da zu wenden. Und das wollen sie nicht. Dann ist der Zug auch für sie abgefahren. Da musste der Herr auch sagen, euer Haus ist euch wüst gelassen. Lass es. Es gibt noch so viele Menschen, die die Gelegenheit noch nicht haben. Warum wollen wir da unsere Zeit da und Energie und so noch verwenden? Sondern lass uns hingehen zu den Menschen, die noch nie gesehen hat. Gib ihnen eine Gelegenheit, eine Chance. Ja. Lass sie die Gelegenheit haben, dem Herrn zu folgen. Und bete dafür. Am Ende auch Apostel Paulus, er muss auch das machen. Schluss, hat er gesagt, jetzt gehe ich zu den Heiden. Ja, es ist nicht so einfach, Menschen, die so in diesem Loch hineinzukommen, wieder rauszuziehen. Das hat der Herr mit den Juden nicht geschafft. Der Meister selbst hat es nicht geschafft. Ja, und daher gibt es noch so viele Menschen, die diese gute Nachricht noch nicht gehört haben. Da müssen wir sie gewinnen. Gib ihnen eine Chance. Lobe den Herrn und möge der Herr uns helfen, für uns einsetzen. Es geht um seine Sache, nicht unsere Sache. Lobe den Herrn dafür. Ja. Und andererseits müssen wir auch sehen, wie der Herr baut. Ja. Denke daran in eurem Herzen. Lass es bewegen. Schau nochmal dieses Bild an. Ja, was der Johannes da davor gelesen hat, in Hebräerbrief, was Gott dem Paulus in Exodus, in 2. Mose, so sehr an Herz gelegt hat, na, seh zu, du baust genau nach dem Muster, was dir gezeigt wird. Meinst du, es war nur für Mose damals? Ich glaube, in diesen Tagen haben wir ein bisschen begriffen. Nein, es ist für uns heute. Es hat sehr wichtige geistliche Bedeutung für uns, wie wir heute die Gemeinde bauen können und das Neue Jerusalem, dieses himmlische Zelt bauen können. Es hat eine sehr wichtige Bedeutung für uns. Und es ist nicht nur das Irdische, was Moses gebaut hat. Es war genau nach dem Himmlischen, was der Herr heute baut. Und sicherlich, du kannst nicht sagen, wir brauchen Mose nicht mehr. Nein, 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 wir brauchen dieses Bild. Genauso wie damals Mose es brauchte. Ja. Und daher, Hebräerbrief hat es wieder aufgegriffen. Und sogar hat der Schreiber gesagt, darüber haben sie noch viel zu sagen. Und heute sind wir dran. Und ich glaube, es ist nicht Zufall, dass es gerade zu dieser Zeit, dass der Herr noch einmal jetzt zu uns das alles öffnete, zwar für einige und viele vielleicht nichts Neues, aber was wichtig ist, ist, dass wir jetzt die Wirklichkeit ergreifen.
Amen.
Die Anwendung. Und dass es verwirklicht wird in eure Zeit, wenn ich mal sagen darf, eure Zeit. Ich beneide euch. Weil es so wichtig ist. Der Herr sagt, die Letzten werden die Ersten sein. Ihr seid die Letzten, hoffentlich. Mache dieses Werk fertig, zu Ende, vollende es und bring den Herrn zurück. Alles andere ist unwichtig. Und daher gibt der Herr uns diesen Blick noch einmal, und zwar Licht, besondere Betonung an die Wirklichkeit, dass wir verstehen, dass es nicht nur zur Zeit Mose war, sondern heute baut der Herr genauso nach diesem Muster. So wichtig zu sehen. Mal, wenn ich meine Augen zumache, sehe ich diese herrliche Heiligtum. So heilig, so wunderbar, so schön. Die Herrlichkeit des Herrn. Und so wird der Herr seine Gemeinde bauen. Und die Materialien, ach, Herr Jesus. Allah. Es ist gut, mal vielleicht wieder eine Skizze zu bauen, zu machen. Es ist doch sehr wichtig, es zu sehen, einen tiefen Eindruck zu haben. Und dieses Holz, die Menschlichkeit des Herrn, das Akazienholz. Wenn wir merken, alles drin, ringsum, in diesem wunderbaren Heiligtum, auch inklusive diese Säule da, ist aus Akazienholz. Der Herr möchte kein anderes Materialien benutzen. Nein, es geht um Materialien. Der Herr ist sehr, sehr klar, was er will. Und dieses besondere Holz müssen wir lernen zu gewinnen. Und deshalb ist Speiseopfer und dieses Brot vom Himmel, ungesäuertes Brot, diese reine Menschlichkeit des Herrn, das brauchen wir. Das brauchen wir. Die Leute werden zu uns sagen, ja, das ist alttestamentlich. Nein, für uns ist es nicht. Für uns ist die Schrift. Das lebendige Wort Gottes. Und wir müssen das vorbereiten, Speiseopfer. Gehe noch tiefer hinein, zu sehen, wie allerlei Weise, wie das Brot da gebacken wird, vorbereitet wird. Und nur der Herr kann durch alle diese Prüfungen hindurch und Schwierigkeiten hindurch gebacken wird, als solch eine Speise für den Vater. Und wir sehen auch die Aposteln damals, sei es Petrus, sei es Johannes, Jakobus, Paulus, wie Paulus gesagt hat, wir müssen auch durch viel Trübsal in das Reich hineinkommen. Und wie machen sie das? Es ist genau so, dass sie die Menschlichkeit des Herrn erlebt. Zu leben ist Christus. Und das kann nur in ihrem Alltag, in allen Dingen, was sie machen. Sie haben wirklich die Menschlichkeit des Herrn erfahren. Sonst können wir nicht bestehen. Wie kann sie im Gefängnis sitzen und noch singen und loben? Meinst du, Paulus kann das in seinem Fleische? Sicherlich nicht. Keiner von uns kann dort im Gefängnis sitzen und dann noch loben, danken und singen, bis das ein Erdbeben kommt. Wie haben sie das gemacht, wenn nicht durch die Menschlichkeit des Herrn? Wenn sie nicht Christus gelebt haben, da können sie es nicht. Wir, nur ein bisschen Korrekturen, oh, da können wir schon nächtelang nicht mehr schlafen. Und dann heulen wir. Nur ein bisschen beleidigt, oh, meine Güte. Dann ist die Hölle los. Was für eine Menschlichkeit ist denn das? Wie können wir mit solcher Menschlichkeit die Gemeinde bauen? Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Ja, das sage ich, um euch zu überzeugen. Nein, wir brauchen eine andere Art von Menschlichkeit. Wir brauchen die Menschlichkeit Jesu. Sonst kann es nicht stehen. Kann es nicht stehen. Unsere Menschlichkeit ist so gefallen. Wie wir gehört haben, gesehen haben, ist wirklich Speise für die Holzwürmer. Das essen sie gerne. Aber Akazienholz nicht. Ja, was für ein Holz sind wir? Oh Herr, möge der Herr in unserem Herzen tiefen Eindruck geben. Und Herr, ich brauche deine Menschlichkeit. Amen. Ist nicht nur lehrmäßig, nein. Sondern Herr, Akazienholz brauchen wir, und dass wir das nie wieder vergessen. Und mit all diesen Zahlen, die Leute mögen keine Zahlen. Aber ein Bruder hat gebeten, hat gesagt, ich habe noch nie über die Zahlen gehört. Kannst du mir mal ein bisschen darüber noch einmal erzählen, damit ich weiß, was die Zahlen bedeuten. Ja, es ist nicht so schwer, es ist sehr einfach. Und der Herr benutzt nicht so viele Zahlen wie ein Mathematiker. Ja, die Zahlen, die Schrift benutzt hat, ist sehr, sehr einfach. Natürlich wäre es der Nummer eins in diesem Universum. Gott, höre Israel. Der Herr, euer Gott, ist einer. Ja, diese Zahl Nummer eins steht immer für Gott. Immer für Gott. Gott ist einer. Lobt den Herrn. Deshalb lieben wir die Einheit, weil nur Gott diese Einheit ist. Wir können keine Einheit halten. Also eine menschliche Einheit verursacht Spaltung. Glaub mir. Die Menschen können keine Einheit schaffen. Nein, 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 nein. Und daher müssen wir vorsichtig sein, was für eine Einheit wir halten. Einheit kann nur Gott schaffen, weil er einer ist. Deshalb ist die Einheit des Geistes ein Geist, ein Herr, ein Gott und Vater aller. Es gibt kein ein Älteste. Nein, nicht. Nicht, nicht. Nein, nein, nein. Nummer eins gehört Gott. Lobe den Herrn. Ja, so wunderbar. Und Nummer zwei ist auch eine positive Nummer. Ja, in der Schrift. Ja, und besonders über das Zeugnis. Ja, aus zweier oder dreier Munde, aus dem Munde von zwei Leute, dann wird jede Sache festgelegt. Nummer zwei ist ein Zwei, ist eine Nummer, eine Zahl für das Zeugnis. Wenn nur einer das Zeugnis gibt, nein, das ist nicht ausreichend. Und daher heißt es, gegen einen Ältesten darf man nicht, was, nur ein Zeugnis, sondern
zwei.
Ja, zwei Zeugen muss es sein. Nicht wahr? Natürlich zwei wahre Zeugnisse, nicht falsche Zeugnisse. Es gibt heute viele falsche Zeugen. Und das dürfen wir nicht machen. Ja, Nummer zwei ist stets eine Zahl über das Zeugnis, dass es wahrhaftig ist. Ja. Ja, dass wir wirklich zuverlässig haben, das ist richtig. Und der Herr hat auch seine Jünger zu zweit geschickt, um zu bezeugen. Die 70 ja, Jünger, ja, zu zweit sind sie ausgesandt. Ja, und lob den Herrn für diese einfache, aber wunderbare Zahl von Nummer zwei. Nicht wahr? Und Nummer drei ist klar, zuerst mal die Auferstehung des Herrn. Denn der Herr ist am dritten Tage auferstanden. Und für die Auferstehung gibt es eigentlich in der Schrift zwei Zahlen. Wir das benutzen, Nummer drei. Ja, und wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch von dem Fische, so wird auch des Menschensohn drei Tage dort und dann in den Tod hinein und dann wieder auferstanden. Und so Nummer drei zeigt die Kraft der Auferstehung. Kein Tod kann unseren Herrn da im Grab halten. Am drei Tage steht wieder auf. Das ist so eine Kraft da. Und dann Nummer acht ist in der Schrift auch über die Auferstehung. Der erste Tag der Woche. So, wir sehen tatsächlich, der dritte Tag ist zugleich auch der erste Tag. Und das ist der acht, die Nummer acht. Und Nummer acht heißt die Frische, die wunderbare Wirkung der Auferstehung. Das ist ein neuer Anfang. Alles ist neu geworden. Und daher sehen wir durch diese wunderbare Auferstehung des Herrn, eine neue Schöpfung ist hervorgebracht, etwas Neues. Frische, der neue Mensch wurde entstanden. Ja, wunderbar. Der Erstgeborene wurde hervorgebracht durch die Kraft der Auferstehung. Ja, so Nummer 8 ist auch über die Auferstehung. Und das zeigt die Frische, diese Neue, was entstanden ist durch die Auferstehung. Und Nummer 4, natürlich Nummer 3 zeigt auch der dreieine Gott. Es kommt von dem Kontext, von dem Zusammenhang, denn Gott hat sich offenbart zu den Menschen als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dann Nummer 4 sehen wir, es ist die Schöpfung. Die 4 Winde, sagt die Schrift. Die 4 Himmelsrichtungen oder 4 Jahreszeiten. Und hier sehen wir in der Bibel Nummer 4 zeigt stets die Schöpfung. Die Schöpfung. Und die 4 lebendige Wesen. Wir sehen der Löwe und Ochs, wie sagt man, der Stier und dann der Mensch und dann der Adler. Ja, diese 4 lebendige Wesen. So, Nummer 4 ist eine Zahl über die ganze Schöpfung Gottes. Lob den Herrn. Die waren die 4 Winde, die 4 Himmelsrichtung. Lob den Herrn. Das ist wunderbar. Nummer 4 ist wichtig. Und Nummer 5. Nummer 5 ist eine Zahl von menschlicher Verantwortung. Ja, denn die 10 Gebote, sehen wir, sind geteilt in 5 und 5. 5, die erste 5 ist unsere Verantwortung Gott gegenüber. Und die letzten 5 ist unsere Verantwortung unseren Nächsten gegenüber, dem Menschen gegenüber. Und daher ist die Hauptsumme von dem Gesetze, liebet Gott vom ganzen Herzen, ganze Seele, ganzes Gemüt und ganze Kraft. Und der zweite ist, du liebst deinen Nächsten wie dir selbst. So, du hast 5 und 5. Und das ist auch dann Nummer 10 da. Und so 5 bedeutet unsere Verantwortung als Mensch. Jeder Mensch hat eine Verantwortung. Ein Hund hat keine. Katze, vielleicht die Verantwortung, Mäuse zu fangen. Möglich, aber die Menschen hat große Verantwortung. Große Verantwortung. Und diese Verantwortung Nummer 5 ist stets 4+1. Das zeigt, dass die Menschen, die Schöpfung Gottes, wir, ja, als die Schöpfung Gottes, kann keine Verantwortung alleine tragen. Nummer 1 muss hinzugetan werden. So, 4 in der Bibel steht, 5 in der Bibel steht, 4+1. Okay. Und dann Nummer 6 in der Bibel, spezifisch über die Schöpfung von Menschen. Der Mensch ist am Ende der 6. Tage geschaffen. Ja. So Nummer 6 ist unsere Zahl. Menschen. In einem positiven Sinn. Aber 666 ist zu viel Mensch. Zu viel Fleisch. Am Ende ist es nicht gut. Dieses Tier da hat die Zahl 666. Und Offenbarung Kapitel 13 sagt, das ist die Zahl eines Menschen. Aber das ist ein Mensch, das zum Tier geworden ist. Ein völlig gefallener Mensch. Nummer 666. Das ist schon mal zu viel 6. 6, 6 und 6. Das ist schon 2 Zahlen zu viel. Ja, ein Nummer 6 ist schon gut genug. So, wir darf nicht Menschen überbetonen. 6 ist gut genug. Nummer 7 in der Bibel ist eine volle Zahl. Aber diese Nummer 7, eine volle Zahl, ist nicht eine Zahl der Vollkommenheit, wie Nummer 12. Das neue Jerusalem hat die 12, die Nummer 12, gell? Also, Nummer 7 ist eine volle Zahl in Bezug auf Gottes Werk. Und daher gleich im ersten Buch Mose bei der Schöpfung über das Werk Gottes. Es ist 7 Tage. Und diese 7 Tage ist 6 plus 1 hier. Ja, in 1. Buch Mose, der 7. Tag, ist dann die Ruhe. Das bedeutet, Gott hat sein Werk beendet. Lob den Herrn. So, der 7. Tag ist der Ruhetag. Ja, und hier sehen wir durch die ganze Bibel hindurch. Nummer 7 ist eine Zahl, in Bezug auf Gottes Werk, was Gott dabei ist zu tun. Und besonders in der Offenbarung sehen wir die 7 Gemeinden. Und das zeigt die ganze Geschichte hindurch von der Gemeinde, von dem Werk Gottes. Oder die 7 Siegel in diesem Büchlein, das der Herr aus der Hand des Vaters genommen hat. Und das zeigt die ganze Verwaltung seit die Zeit, wo der Herr aufgefahren ist, bis heute. Sogar bis zu seiner Wiederkunft, was geschehen wird. Sogar nach dem 1000-jährigen Reich. So, hier die 7 Siegel zeigt, wie Gott die ganze Verwaltung durchführt. Und dann 7 Trompeten, 7 Posaunen. Oh, das zeigt, diese Zeit der großen Trübsal ist gekommen. Und der 7. Posaune hat 7 Schalen. So, wir sehen, das zeigt das ganze Gericht durch die 3,5 Jahre. Trübsal. Ja. So, alle diese Zahlen hat eine Bedeutung. Ja. Nummer 8 haben wir schon drüber gesprochen. In der Bibel findest du keine Nummer 9. Außer vielleicht, aber nicht direkt Nummer 9. Du hast 4 Säule bis zum Allerheiligsten hinein und dann 5 Säule da vorne. Aber es ist nicht eine direkte Zahl Nummer 9. Das sind getrennt die 2 Zahlen. Nummer 10 haben wir schon gesehen. Natürlich, du hast die 10 Jungfrauen, gell? Aber die 10 Jungfrauen ist wieder 5 und 5. 5 kluge, 5 törichte. Und das hat wieder mit der unsere Verantwortung zu tun. Wenn wir nicht die richtige Verantwortung vor dem Herrn tragen, die Törichte, die 5, sie gehen nicht in die Hochzeit hinein. Die andere 5, die Klugen, sie gehen in die Hochzeit hinein. Und dann überspringen wir zu Nummer 12. Denn 11 kommt es nicht oft vor in der Bibel. Ja. Nummer 12 ist die Zahl des Volkes Gottes, das komplette Volk Gottes. Du hast die 12 Stämme von dem Volk Israel. Darf nicht ein Stamm fehlen. So, Nummer 12 ist unsere Zahl. Nummer 12 ist unsere Zahl. Ja, für den alten Bund 12 Stämme. Für den neuen Bund, du hast 12 Apostel. Ja, stets Nummer 12. Ja, und da sehen wir im neuen Jerusalem, du hast die 12 Grundsteine, welche die 12 Namen von den Aposteln sind. Und die Toren sehen wir, gibt's 12 Toren, und in diese 12 Toren sind die Namen von den 12 Stämmen Israel. So, du hast diese Nummer 12 da im neuen Jerusalem. Dann sehen wir, das ist unsere Zahl. Und es gibt noch eine extra Zahl, was nicht viel erwähnt wurde. Und das ist 24. Wir sehen, vor dem Thron, um den Thron herum gibt es 24 Älteste. Das hat nicht mit uns zu tun. Das ist die Zahl von den Engeln. Diese 24 Ältesten sind Ältesten unter den Engeln. Und so im Ganzen sehen wir die Bedeutung von diesen Zahlen. Ja. Und dann in der Bibel gibt's auch die Zahl 40. 40. Es gibt zu viele Zahlen, aber nicht so viel, gell? Es ist alles in diesem Bereich. Und 40 sind die Tage der Prüfungen. Eine Zahl über die Prüfung. Deshalb lesen wir in Hebräerbrief Kapitel 3 und 4, ja, die 40 Jahre in der Wüste, das ist eine Prüfungszeit. Welches Wort hat der Hebräerbrief benutzt? Zeit der Versuchung. Ja, Versuchung. Aber es heißt auch Prüfung. Ja, denn das Volk Israel wird geprüft 40 Jahre lang in der Wüste. Und leider haben sie die Prüfung nicht bestanden. Ja. Und der Herr war auch 40 Tage lang da in der Wüste und hat Zeit verbracht mit dem Vater, mit Gott, um das alles zu besprechen, was der Plan Gottes war. Ja, Mose war 40 Tage und 40 Nächte in Sinai, wo er alle Unterweisung von dem Vater bekommen hat. Von Gott bekommen hat. So, hier sehen wir, diese Zahl von 40 hat schon diese Bedeutung. Und wenn wir das merken, dann musst du auch dann nach dem Zusammenhang im Worte Gottes aus die Zahlen die geistliche Bedeutung herausholen. Ja, zum Beispiel sehen wir in diese Silberfüße, die Sockel da, wo die Bretter steht. Wie viele Sockel in eine Seite? 40. 40 auf eine Seite. Und das heißt, wir brauchen so viel Errettung, wir brauchen so viel Silber. Oft vielleicht meinen wir, wir brauchen keine, nicht so viel Errettung. Oder mindestens bist du nicht bewusst, dass du so viel Errettung brauchst. Wie viel Errettung brauchen wir alle? Weil wir so viele Prüfungen hindurchgehen müssen. Ja. Wie sehr brauchen wir diese Silbersockel da? Sonst können wir nicht bestehen. Und daher sagt der Hebräerbrief, wir müssen gerettet werden. Er vermag uns zu retten bis zum Äußersten. Wie oft gehen wir durch Prüfungen? Und nach 40 Jahren hier in Europa, Herr Jesus, bestehen wir die Prüfung oder nicht? Ja. So lobt den Herrn für diese Zahlen. Ja. Es ist klar jetzt. Und daher sehen wir diese Akazienholz ist 10 Ellen hoch. Das heißt, diese Art von Menschlichkeit vermag alle gerechte Forderungen Gottes zu erfüllen. Und das ist nur die Menschlichkeit Jesu. Und die Breite ist 4 Ellen. Das heißt, es ist nicht nur Gott, der das erfüllen kann, sondern Jesus Christus, der Mensch geworden ist und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Ja, da ist die Nummer 4, die 4 Ellen dort. Lob den Herrn, wir müssen unbedingt dann das merken. Ja. Entschuldigung, ich meine jetzt Leinwand, die feine Leinwand, gell? Nicht die Bretter jetzt, meine ich, gell? Und wir sehen diese Leinwand hier, 4 Ellen breit, die 4 Ellen breit, nicht wahr? Und natürlich das Holz da ist 1,5 Ellen, das, gell, ich habe versprochen da, gell? Und das müssen wir sehen. Alle diese Zahlen hat eine wichtige Bedeutung für uns heute in dem Aufbau der Gemeinde. Möge der Herr uns helfen, gemäß diesen wunderbaren Bau zu bauen. Nun, gestern haben wir kurz nur das gemalt. Also von den Innen jetzt, von dem Heiligtum. Alle Priester sind zuständig jetzt von diesem Bereich plus dann diesen Altar hier, Brandopferaltar. Und natürlich draußen, vielleicht können wir das nur kurz malen, hier ist ein Brandopferaltar und dann hier ist diese kupferne Waschbecken. Dieses Bild müssen wir sehen. Dieser Ort hier heißt das Heiligtum. Und hier, dieser Ort heißt das Allerheiligste. Der Name selbst soll uns zeigen, wie heilig dieser Ort ist. Und besonders da, wo der Herr wohnt, das Allerheiligste. Der Bau der Gemeinde muss heilig sein. Leider in den letzten Jahren haben wir nicht diesen Punkt genug betont. Heilig sein. Ja. Aber Hebräer brachte das noch einmal. Ohne Heiligung kann niemandem Gott sehen. Ja. Kannst du dir vorstellen, da hineinzukommen und nicht heilig zu sein, wie können wir vor ihm erscheinen? Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Wenn wir diese Priesterschaft darstellen wollen, dann nur eine heilige Priesterschaft. Wir vergessen oft diese 4 Worte. Wir sagen immer nur, wir sind eine Priesterschaft. Ja, wir wollen den Priesterdienst. Aber Wir sind nicht gewohnt zu sagen, diese heilige Priesterschaft. Das sind wir nicht gewohnt. Aber die Heiligung ist so wichtig. Wir sehen hier das ganze Urteil, das Heiligtum. Und dann die Herrlichkeit sehen wir hier. So, die Gemeinde heute muss heilig sein. Und Paulus sagt das, der Herr möchte gerne eine heilige, makellose Gemeinde. Und Epheser sagte uns schon vor Grundlegung der Welt, Gott hat uns erwählt, damit wir vor ihm heilig und makellos stehen. In Liebe. Leider, ich muss sagen, es ist nicht genug betont worden, dass, ja, es tut mir leid. Ich war selbst zu der Zeit von LSM, man hört sehr selten eine Botschaft über die Heiligung. Nur Leben, Leben, Leben und Geist, Geist, Geist. Und heute redet man von Geist und Leben und am Ende ist man gar nicht heilig. Aber wie kann man im Geist sein und im Leben sein und unheilig sein zugleich? Das geht nicht. Wir sagen, wir bauen die Gemeinde im Geist, aber nicht in der Heiligkeit, in der Heiligung. Paulus betont auch die Heiligung in Thessalonischer Brief. Petrus sagt, wir müssen heilig sein, denn Gott heilig ist. Und wir müssen unser Leben auf dieser Erde verbringen in Furcht, in Göttlichkeit, in der Heiligung. So wichtig ist diese Sache. Wenn wir das nicht heute sehen, dann am Ende verdirbt alles. Ja, ich glaube, wir haben auch selber das erfahren, wo am Ende verbinden wir Konferenzen mit Sport und Skilaufen. Ich meine nicht, wir sollen nicht mehr Skilaufen machen. Ja, jeder ist frei, Skilaufen zu gehen. Aber du kannst nicht das, was göttliche Sache ist, mit das, was weltliche Sache zusammenbringen. Das passt nicht. Oh, wenn wir keine Skilaufen, dann gibt's keinen Spaß mehr für die jungen Leute. Und dann kommen sie nicht zur Konferenz. Also wir machen eine Skilaufe-Konferenz. Sowas gibt's nicht. Im Hause des Herrn. Lass Skilaufen, Skilaufen sein. Lass Konferenz, Konferenz sein. Und am Ende, was geschehen? Was ist denn am Ende geschehen? Was ist dann wichtiger? Geistliche, heilige Dinge oder Skilaufen? Natürlich, das braucht man nicht, so geistlich zu sein, um zu sehen, wie es enden wird. Nein, deshalb heißt es, heilige den Herrn, euer Gott in eurem Herzen. Die Heiligung ist sehr, sehr wichtig. Ja. Wenn wir heilig sind, dann werden wir viele Dinge nicht machen, was wir nicht tun sollen. Ja. Wenn wir aber unheilig sind, dann haben wir kein Empfinden, dann tun wir, was wir wollen. Und ja, am Ende, es ist alles verdorben. Wirklich wahr. Ich glaube, das sieht man so oft da und das müssen wir lernen. Liebe Geschwister, das ist sehr wichtig, dieser heilige Ort hier. Engländer. Und daher sagt der Hebräerbrief, Kapitel 10, lass mal kurz nur gucken. Ja? Hebräerbrief, Kapitel 10. Wie wir in das Allerheiligste hineingehen sollen. Ja. Es ist zwar schön und gut, dass der Vorhang jetzt zerrissen ist, das heißt, der Weg ist jetzt frei für uns, für das Volk Gottes, hineinzukommen. Nicht nur einmal im Jahr, sondern so oft, wie es nötig ist, ja, wie du willst. Ja, so lasst uns vorwärts kommen. Vers 22. Ja, aber lass uns noch vorher, 19, Vers 19. Ja. Durch das Blut Jesu, den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum. Nun, dieses Wort durch das Blut zeigt was. Du musst dich reinigen lassen. Das Blut dient zur Reinigung. Und in der ganzen Schrift müssen wir sehen, und lass uns heute Abend vielleicht nur 1. Johannesbrief Kapitel 1 mal erwähnen, du musst im Licht wandeln. Wenn du nicht im Licht wandeln, dann du siehst nicht, dass du das Blut brauchst. Sogar dann sagst du, ja, ich habe ja keine Sünde getan. Es ist ja nicht meine Schuld. Dann sagt der Herr, du lügst. Und die Wahrheit ist nicht in dir. Ja, vielleicht hast du wirklich nicht das Empfinden, du bist falsch. Aber warum? Weil du in der Finsternis wandelst. Wenn du aber im Licht wandelst, wie er im Licht ist, dann haben wir wahre Gemeinschaft und das Blut Jesu Christi wird uns reinigen von aller Sünde. So, das Blut zu nehmen, um in das Allerheiligste hineinzukommen, das ist nicht nur, okay, Herr, ich habe das Blut und ich laufe einfach hinein. Nein, es ist nicht so billig. Und das Blut muss auch, wie Hebräer 9, Vers 14 geschrieben steht, es muss unser Gewissen reinigen. Von toten Werk reinigen, das Gewissen. Und so hier sehen wir, durch das Blut Jesu haben wir Freimut. Das bedeutet nicht, okay, ich nehme das Blut, jetzt kann ich jederzeit hineinkommen. Nein, mit Sicherheit bedeutet es nicht so. Freimut haben heißt Zuversicht. Zuversicht. Und Zuversicht hier, gemäß 1. Johannesbrief, bedeutet, mein Herz klagt mich nicht an, weil mein Gewissen richtig war vor Gott. Ja. Jawohl. Eingang in das Allerheiligste, den er uns geweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Lob den Herrn. Und dieser Vorhang hier ist jetzt zerrissen, von oben nach unten. Das heißt, Gott hat es getan. Und diesen Vorhang hier stellt das Fleisch Jesu Christi dar. Und durch sein Tod am Kreuz hat Gott diesen Vorhang zerrissen. Das heißt, er hat den Eingang frei gemacht. Und sehen wir auch, gestern die Verse, die wir gelesen haben, ja, sowohl in Römer 5 als auch in Epheser 2. Durch ihn haben wir alle in einem Geist den Eingang zu dem Vater. Und der Herr ist diesen Eingang, den Zugang zu dem Vater. Aber welch einen Preis hat er bezahlt? Durch den Tod. Und das müssen wir sehen. Das heißt, es ist nicht so einfach, wie ein Museum kommen wir einfach rein. Nein, ja, durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch und einen großen hohen Priester über das Haus Gottes. Ja, lobe den Herrn. So lass uns nun vorwärts kommen, aber jetzt Vers 22 heißt es, mit wahrhaftigem Herzen. Ja. O Herr, unser Herz, in völliger Gewissheit des Glaubens. So, es ist doch nicht so einfach, hineinzurennen, oder? Ja. Amen. Die Herzen durch Besprengung vom bösen Gewissen gereinigt und dann am Leibe gewaschen mit reinem Wasser. Das sehen wir hier. Das Blut bekommen wir hier. Und dann müssen wir noch gereinigt werden mit reinem Wasser. Alle äußere Schmutz. Ja, guck mal, selbst die Priester, wenn sie reingehen, müssen ihre Hände und ihre Füße hier waschen. Ja, muss gewaschen werden. Weil ja, wir haben so viele Dinge berührt mit unseren Händen und dann unsere Füße. Ja, und hier, um hineinzukommen, es gibt noch diese Prozess hier. Wir müssen das gerne sehen und nicht vergessen, das ist noch ein Licht hier. Ja. So viele, wie sagt man, Kontrolle. Vielleicht nicht so viel wie in Hesekiel, aber hier sehen wir, um hineinzukommen, da. Es ist nicht so einfach. Und früher, wir betonen nur Vers 19. Ich habe auf Vers 19 gehört damals. Ja, lass uns hineinkommen mit Freimut den Eingang. Und wir betonen Freimut und wir laufen alle rein und kommen tot raus. Mit Freimut rein und tot heraus. Wirklich. Ich verstehe nicht, warum wir die anderen Versen vernachlässigt haben und nicht betont haben. Aber jetzt nicht mehr. Lasst uns jetzt vorwärts kommen mit wahrhaftigem Herzen. Prüfe euer Herz. Behandle es. Lasst euer Herz behandeln vom Herrn. In völliger Gewissheit des Glaubens. Ja, musst du wissen, um was es geht. Die Herzen durch Besprengung vom bösen Gewissen reinigen. Das ist notwendig. Und am Leibe gewaschen mit reinem Wasser. Das ist nicht einfach so, dass wir hineingehen. Nein, nein. Ja, so die Reinigung, die Reinheit, die Heiligkeit. Nicht wahr? Das ist die ganze Atmosphäre hier. Das ist die ganze Atmosphäre hier. Diese wunderbare, feine Leinwand, Stück für Stück. Nicht wahr? 10 Stück und 5 auf einer Seite, 5 auf der anderen Seite, zusammengebunden, 5 hier und 5 dort. Und dann diese 2 werden dann mit goldenen Haken zusammengebunden als eine Decke hier. Und wir sehen, es ist eine feine Leinwand mit feinen Fäden oder Fäden, ja, Fäden mit blauen, purpuren Scharlach, Fäden eingewirkt und drauf dann Cherubim auch gestickt. So eine Decke dort und auch hier sehen wir, ist auch so eine Leinwand. Und sicherlich, obwohl es zerrissen ist, heißt es nicht, dass es ganz weg war. Zerrissen ist von oben nach unten, aber dann siehst du immer noch, dass dieser Vorhang da war. Das erinnert dich mit Sicherheit immer an den wunderbaren Tod des Herrn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Herr diesem wunderbaren Vorhang, was das Fleisch, die Menschlichkeit unseres Herrn darstellt, einfach total wegnehmen. Nein, sondern es ist nur zerrissen, aber nicht weggenommen. Ja, dann siehst du, wenn es zerrissen ist, dann ist es wie, dass der Vorhang geöffnet ist. Ja. So eine Atmosphäre da in diesem heiligen Orte, wie kann so einfach ohne Waschen, ohne Blut hineinlaufen. Und hier sehen wir, es ist so wichtig, so wichtig. Und dann, bevor wir noch hineinkommen, dann müssen wir diese Geräte hier noch betrachten. Ja. Und die Priester sollen täglich dafür sorgen hier, ja, dass zum Beispiel diese goldene Leuchter stets frisches Öl haben. Nicht ranzig, sondern es muss frisches Öl haben. Und das Licht muss immer brennend sein. Brenn das Licht immer. Bist du einer, der immer versorgt, dass es genug Öl gibt und dass es immer brennt? Ja, es gibt hier kein Fenster. In diesem Bereich gibt es kein Fenster. Das Licht hängt von diesem Leuchter ab. Wir haben kein anderes komisches Licht haben, kein natürliches Licht. Ja, kein eigenes Licht und du kannst nicht deine Taschenlampe reinbringen oder was. Sondern wir müssen täglich dafür sorgen, frisches Öl hineinzutun und dass es immer brennt. Oh Herr, das ist eine Arbeit. Und dann hier ist ein goldener Tisch. In diesem Bereich, du kannst nicht nur irgendeinen Tisch hinstellen. Ist alles aus Gold. So, wenn man reingeht, sieht man hier, alles ist aus Gold. Von hier bis hier bis hier. Die Stange sind natürlich draußen. Ja, so. Das ist alles zusammen, diese Bretter. Hier. Das muss ein wunderbares Bild sein. Ich kann mir vorstellen, besonders wenn dieses Licht hier von den Leuchter da scheint nach vorne, dann siehst du, ja? Ah. Abendbrot. Das ist die Aufgabe. Möchtest du Priester sein? Das ist die Aufgabe.
Amen.
Ja, das ist sehr wichtig, ja, diese Aufgabe. Und dann dieses Schaubrottisch. Und hier es ist alles aus Gold. Muss es selber lesen. Ja. Diese 12 Brote, die hier gestellt wird, wird zuerst vor dem Angesicht Gottes dargestellt. Wunderbar. Und dann die Geräte, Becher, Teller, Geräte, hier sind alle aus Gold. Kannst du dir vorstellen, wenn du Gott etwas darbietest, was für einen Teller benutzt du? Papierteller. aus Ikea. Papierteller. Du kannst es nicht so machen, oder? Wir sind mit Papierteller. Und du möchtest ein Trankopfer Gott geben und nicht einmal das, sondern auch Plastikbecher. Plastikbecher. Kannst du dir vorstellen, wie wirst du das machen? Kurz gesagt, wir bringen die Opferspeise für Gott, oder? Bringst du nicht Opferspeise für Gott? Ja. Auf Papierteller. Und vielleicht, wenn nicht Papierteller, dann benutzen wir Zeitungspapier. Oder? In China, manchmal gehst du dahin auf die Straße, du kannst schon etwas machen und wird alles mit Zeitungspapier da. Hier. Ist das gut? Das ist nicht gut. Du möchtest etwas bringen für Gott, damit er genießt. Mit was für einen Teller benutzt du? Oder ein Trankopfer wirst du ihm bringen? Meinst du, du kannst irgendeinen Becher holen? Oder benutzt du einfach deine Hand hier? Lerne. Und daher habe ich alle Heiligen ermutigt und immer noch ermutigt. Die Erfahrung, die du gemacht hast in der ganzen Woche über Christus, das Speiseopfer, Brandopfer, Friedensopfer, Sündopfer, Übertretungsopfer oder Hebopfer oder Schwingopfer, die sind sehr gut, wunderbar, echt. Und dann möchtest du natürlich das Beste von all diesen Opfern, was du erfahren hast, dem Vater bringen als seine Speise. Und wie bringst du? Denke nicht, die Art und Weise, wie du bringst zum Vater, ist nicht wichtig. Dann brauchst du auch einen goldenen Teller. Ja. Und es bedeutet, du musst es auch vorbereiten. Ich habe den Heiligen gesagt, erstens, du hast so viele Erfahrungen in der Woche. Du kannst nicht alles erinnern im Kopf, oder? Und schreibe es auf. Du hast ja ein Smartphone. Schreibe es in deinem Smartphone. Und dann, nachdem du das Beste gewählt hast, das du zum Fest bringen möchtest, als ein Opfer für den Vater, dann bereite vor, schreibe es auf, was du sagen möchtest. Ja. Damit du genau weißt, was du dem Vater opfern möchtest. Und lerne es, mit den besten Worten zu präsentieren zu dem Vater. Damit es wirklich eine Aroma gibt. Ein lieblicher Geruch, damit es nicht zu lang ist und auch nicht zu kurz. Und am Ende, du redest so viel, am Ende weiß man nicht mehr und weiß der Vater auch nicht mehr, was du ihm anbieten möchtest. Ja. Ja. Und so, wir müssen es lernen. Lerne. Schreibe das auf. Damit du genau das dem Vater geben möchtest zum Genuss. Und in deinem Herzen musst du auch vorbereitet sein, dass der Audienz, die Zuhörerschaft, ist unwichtig. Sondern dieses Opfer ist besonders für den Vater. Vater, das bringe ich für dich alleine. Das ist für dich. Und das ist der Unterschied zwischen Zeugnissen oder ein Opfer. Ja, wie wir schon gesagt haben, Zeugnisse sind für die Heiligen. Aber das Opfer ist ausschließlich für den Vater. Und daher, es ist nicht nur, dass wir eine gute Erfahrung gemacht haben, sondern wie wir es präsentiert haben. Und die Heiligen haben langsam und langsam das geübt, vorzubereiten, wie ich das dem Vater präsentiere, indem ich das aufschreibe, damit ich nicht vergesse, was ich sagen will und nicht sehr viel sagen, was ich nicht sagen soll. Nicht wahr? Sonst ist es manchmal zu süß oder zu viel Salz oder zu scharf oder zu viel Pfeffer. Dann haben wir in aller Ruhe vorbereitet. Und dann, wenn du aufstehst, es ist so wunderbar. Und selbst wenn du nervös bist, trotzdem bringst du es perfekt zu dem Vater, weil es schon vorbereitet ist. Wenn wir das machen, liebe Geschwister, nach 6 Monate, 8 Monate, oh, bist du wirklich ein Profi, Priester. Amen, Joni. Dann kannst du nicht, du bereitest nicht nur eine echte, wunderbare Speiseopfer in der Erfahrung, sondern jetzt bringst du es auch in einem goldenen Teller, eine goldene Platte für den Vater. Jetzt gehen wir zum Essen. Sonst warten Sie.
Amen. 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 Amen.